So tickt Deutschland, der Zukunftspodcast. Wie fühlen und denken die Deutschen? Wie sieht ihr Alltag aus? Und was erwarten sie von der Zukunft? Basierend auf unserer fast 50-jährigen Forschung analysieren und diskutieren wir. Ich, Ayaan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
Und ich, Uli Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung in Deutschland und den USA.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute sprechen wir über ein ganz zentrales Zukunftsthema.
Das stimmt. Ja, es soll heute gehen um die Altersvorsorge. Das ist ja etwas, was viele von euch wahrscheinlich beschäftigt. Mich auch, dich.
Absolut, ja. Man hört es ja auch immer wieder in den Medien.
Das stimmt. Und wir haben dazu sowohl die Bevölkerung gefragt, wie die eigentlich fürs Alter vorsorgen, haben aber auch so das eine oder andere hier nochmal für uns, glaube ich, dass wir darüber nochmal sprechen sollten. Aber Ayaan, vielleicht magst du anfangen. Was ist eigentlich Altersvorsorge?
Genau. Also die meisten denken, wenn man über Altersvorsorge spricht, natürlich an eine Dreiteilung. Und zwar einmal gibt es die gesetzliche Altersvorsorge, die betriebliche und auch die private. Wir in der Stiftung würden da nochmal zwei weitere Aspekte mit zutun, aber da kommen wir, glaube ich, später mal zu. Ne?
Das stimmt, ja.
Fangen wir doch erstmal mit der Zukunftsperspektive an, Uli. Was kommt auf uns zu? Was macht Sinn, wenn wir an die Zukunft der Altersvorsorge denken?
Das ist natürlich gleich eine große Frage. Also die große Herausforderung ist ja immer, wie viel wird in die gesetzliche Altersvorsorge eigentlich eingezahlt, also in die klassische Rente, was wir ja so kennen, und wie viele Leute nehmen da raus? Wenn man sich das jetzt so ein bisschen derzeit anschaut, dann kann man sagen, es zahlen in etwa knapp 40 Millionen in die gesetzliche ein, knapp 20 Millionen nehmen raus. Also es ist so ein Verhältnis von zwei zahlen ein, einer nimmt raus. Wenn man sich das jetzt mal so überlegt, noch vor 60, 70 Jahren, da war das Verhältnis 5:1, also haben deutlich mehr eingezahlt, als das damals rausgenommen haben. Und für die Zukunft sagt man eben, das Verhältnis wird auf 1:1 gehen. Also ein Beitragszahler steht einem, der eben eine Rente rausnimmt, gegenüber. Und insofern ist es natürlich schon eine große Frage. Die Zukunft kann eben nicht mehr nur auf dieser einen Säule dann basieren, der gesetzlichen Rente, sondern es muss eben noch weitere Möglichkeiten geben, im Alter dann zumindest finanziell erstmal gut vorgesorgt zu haben.
Okay, dann doch mal dazwischen gehakt. Wie sieht es denn aktuell dann aus, bevor wir doch noch zu den weiteren Zukunftsprognosen kommen?
Ja, also wenn wir uns das jetzt anschauen, wer macht was in Deutschland, dann kann man sagen, so die Hälfte in etwa sorgt privat noch zusätzlich vor. Das über unterschiedlichste Faktoren, also die einen sparen klassisch, die einen setzen auf Immobilien, in etwa jeder Vierte ist das oder mehr als jeder Vierte. Dann fast jeder Vierte hat eben eine betriebliche Rentenversicherung und jeder Vierte macht nochmal zusätzlich irgendwelche Fonds, Aktien, ETFs, alles in diese Richtung und etwas weniger dann Bausparvertrag. Ganz interessant ist, wenn man sich so die Entwicklung anschaut, wenn wir jetzt einfach mal 15 Jahre nehmen. Vor 15 Jahren waren es deutlich mehr, die einen Bausparvertrag hatten. Damals war es jeder Vierte, jetzt ist es nur noch gut 15%. Dagegen ist der Anteil derjenigen, die eben in Aktien und Fonds investieren, der hat sich mehr als verdreifacht. Also es ist jetzt jeder Vierte. Vor 2010 waren es nur eben 7-8% der Bevölkerung.
Und wie kannst du dir das erklären? Das ist ja schon ein enormer Anstieg.
Ja, muss man wirklich sagen. Also großes Argument ist natürlich, dass die Leute ein Interesse haben, möglichst eine gute Rendite zu kriegen. Und in der Vergangenheit hast du halt auch gute Renditen durchaus auf sehr konservativ Spareinlagen bekommen. Das war die letzten Jahre eben nicht mehr der Fall. Das erinnern wir uns ja alle noch dran, dass man teilweise sogar Negativzinsen hatte zu Corona-Zeiten, aber dass du jetzt aufs klassische Sparbuch eben auch kaum noch Zinsen bekommst. Dagegen eben im langfristigen Verlauf bieten eben Aktien und Fonds doch eine relativ stabile, höhere Rendite, natürlich aber auch immer mit dem Risiko behaftet.
Meinst du, dass auch tatsächlich so ein bisschen die Demokratisierung des Wissens durch das Internet, durch KI, Apps und so weiter auch eben in diesem Finanzmarkt dazu beigetragen haben, dass mehr Leute sich mit Fonds und Aktien, Wertpapieren beschäftigen?
Auf alle Fälle. Also einerseits ist der Zugang dadurch natürlich deutlich einfacher geworden. Man kann es eben dann am eigenen Rechner einsehen, man kann irgendwie Sachen verfolgen. aber es wird halt auch viel mehr darüber gesprochen. Also das ist ja, heute ist fast in jeder Tagesschau wird irgendwie die Börse mit reingenommen und wie die Aktien sich entwickelt haben und wie der DAX wieder gestiegen oder gefallen ist. Also da hat einfach eine Demokratisierung des Wissens ganz klar schon stattgefunden und es ist jetzt eben nicht mehr ein reines Buch mit 7 Siegeln, sondern viele haben eben dann auch das für sich eher entdeckt.
Du sagtest aber gerade, es wird so viel drüber gesprochen. Da habe ich jetzt gerade gedacht, du meinst, dass man im Privaten drüber spricht.
Das leider gar nicht.
Also ich würde es auch sagen, dass man eigentlich ja mit seinen Bekannten nicht darüber spricht, wie man sein Geld anlegt.
Leider nicht. Also das ist wirklich etwas in Deutschland, was ich auch kontraproduktiv finde. Es ist ja für viele nach wie vor etwas sehr, sehr Persönliches und das ist natürlich auch okay so. Aber es hilft halt doch in der Regel, sich wahlweise wirklich beraten zu lassen oder einfach mit Freunden, Bekannten oder innerhalb der Familie drüber zu sprechen. Mensch, was machst du eigentlich? Was kann ich vielleicht anders machen? Wie hast du das irgendwie hingekriegt? Womit hast du gute und schlechte Erfahrungen gemacht? Also über Geld und Gehalt, da wird ja in Deutschland kaum gesprochen. Ich weiß es für mich selbst, als ich damals unser Haus einen Kredit für aufgenommen hat, hat mir irgendeiner erzählt, Mensch, nimm nicht einen Kredit auf, sondern nimm 3 Kredite auf, einen über 10 Jahre, einen über 20, einen über 30 Jahre. Dadurch kriegst du einen besseren mittleren Zinssatz, weil der 10-Jährige eben anders verzinst wird als der 20- oder 30-Jährige. Und das hat uns echt mehrere 1.000 Euro gespart, dass wir das damals gemacht haben, war sowas Einfaches, was ich nicht kannte, wo ich einfach gelernt habe.
Einfach mal mit jemandem drüber gesprochen.
Ja, und das, glaube ich, ist wirklich sinnvoll, dass man das tut.
Aber das ist ja was Gesellschaftliches auch, ne, wie wir damit umgehen. Du bist ja viel in den USA, siehst du da Unterschiede und hast du eine Idee, wie sich das vielleicht bei uns entwickelt?
Also in den USA ist es teilweise wirklich deutlich offener, dass da eher dieses, Mensch, es ist ja toll, wie viel Geld du verdienst, es ist ja toll, dass du dir irgendwas leisten konntest. Also das ist nicht diese Neidkultur wie bei uns, sondern eher eine Anerkennungskultur. Das würde ich mir für Deutschland wünschen, dass sich das jetzt schon sich so stark abzeichnen für die Zukunft sehe, ehrlicherweise noch nicht. Also ich glaube, das ist noch ein weiter Weg. Ich glaube, die junge Generation geht da schon deutlich offener mit um. Die mittlere Generation, die könnte da wirklich nochmal jetzt eine Schippe drauflegen und einfach sowohl den eigenen Kindern da mehr Transparenz reinbringen und die früher an die Hand nehmen, es aber auch, glaube ich, in unser Bildungssystem besser integrieren und dann einfach offener im Familien- und Freundeskreis wieder sein.
Ja. Was können wir denn sonst tun?
Ich glaube schon, dass die betriebliche Altersvorsorge in Zukunft eine Renaissance erleben kann. Also wenn man sich das historisch anschaut, das ist ja schon ganz interessant, wie sich das alles entwickelt hat. Jetzt könnten wir weit zurückgehen. Es war ja nicht immer, dass die Familie die Vorsorge war und man hat irgendwie Kinder gehabt und die haben für einen im Alter dann die Versorgung übernommen. Das hat dann irgendwann eben nicht mehr funktioniert. Zu Zeiten der Industrialisierung ist ja, dass die Leute in die Stadt gezogen sind und die Kinder dann nicht mehr unbedingt vorsorgen konnten für die Eltern. Das hat nicht mehr ausgereicht. Und dann gab es ja schon damals so unter Bismarck die ersten Art Altersvorsorgesysteme, Armutsrente hieß es damals halt schnell auch, am Anfang eher für Staatsbedienstete und Soldaten, aber dann eben ja auch für die Fabrikarbeiter, die Möglichkeit dann eben hatten, im Alter zumindest ein bisschen versorgt zu sein. Großer Nachteil übrigens war damals, das wurde erst die Rente ab 70 Jahre ausgezahlt, so alt sind natürlich viele nicht geworden. Das hat dann eine Zeit lang funktioniert, aber dann kam natürlich erst dann Zweiter Weltkrieg, Weltwirtschaftskrise, Inflation. Das hat alles nicht mehr wirklich funktioniert und man musste es dann neu gestalten. Und da war wirklich ja das spannende Jahr 1957, dass damals diese Idee kam, das umlagefinanziert zu machen. Das heißt nicht mehr das, was du eingezahlt hast, hast du rausbekommen, sondern was die nächste Generation einzahlt. Das nimmt dann eben eine Generation raus. Und das war gut, aber es war damals natürlich auch ein Stück weit anders gedacht. Also Ludwig Erhard, der das ja auch stark dann nach vorne gebracht hat, hat damals zusammen mit diesem Schreiber, der das Ganze erfunden hat, gesagt, naja, es müssen auch die Kinderlosen doppelt so viel einzahlen, weil sie ja keine Kinder haben. Es gibt keinen Höchstsatz. Also auch diejenigen, die sehr viel Geld verdienen, müssen dann eben einen Prozentsatz einzahlen. Es gibt keine Ausnahmen für Beamte und Selbstständige. Das hat sich alles dann nicht durchgesetzt. Adenauer wollte das damals nicht, aber das wäre sicherlich etwas, wo wir in Zukunft dann drüber nachdenken müssen.
Tatsächlich, also ist schon sehr lange her, aber hat sehr viel Zukunftspotenzial. Ne?
Total. Und ich meine, das ist natürlich politisch wirklich ein heißes Eisen. Aber die Frage ist natürlich schon, zahlst du als jemand, der keine Kinder hat, also du hast jetzt ja Kinder, ja, aber hypothetisch, du hättest jetzt keine Kinder, musst du dann auch einfach anders einzahlen als jemand, der 2, 3 oder mehr Kinder hat. Also es ist ja, ja schon auch eine berechtigte Frage, was nimmst du raus und was sicherst du sozusagen, dass in Zukunft auch eingezahlt wird? Oder was ist mit denjenigen, die sehr viel verdienen? Warum gibt es da einen Höchstsatz, den man einzahlen muss? Das sind ja Fragen, die durchaus berechtigt sind.
Genau, wenn das mit dem Thema Kinder, wir haben ja auch nochmal einen Podcast zur Kinderlosigkeit. Natürlich darf jeder entscheiden, ob er Kinder hat und wie viele Kinder er hat. Aber in einem Umlagesystem, das eben auf also darauf basiert, dass mehrere einen versorgen, ist das natürlich dann vielleicht gar nicht mehr ganz so freiwillig, beziehungsweise muss dann eben vielleicht anders besteuert werden.
Total. Ja. Was anderes glaube ich natürlich schon, das habe ich eben habe ich vergessen auszuführen, ist diese betriebliche Altersvorsorge. Also wenn man sich das international wieder anschaut, mit das beste Vorsorgesystem fürs Alter, sagt man immer an die Niederlande. Und die setzen eben sehr stark auf diese betriebliche Altersvorsorge und sagen da eben auch, du hast einen relativ hohen Steuersatz, aber die Betriebe, da zahlst du praktisch auch etwas ein und kriegst dann eine betriebliche Rente raus, hat ganz viele positive Nebeneffekte. Also die Loyalität ist höher, du bleibst länger in den Unternehmen, du hast eine eigene Planbarkeit für dich, aber eben auch als Unternehmen. Und das ist etwas, wo wir eben drüber nachdenken können. Vielleicht ist es dann in Zukunft nicht mehr die Betriebsrente, sondern eine Betriebsbeteiligung sogar, dass du wirklich auch daran partizipierst, wenn das Unternehmen Gewinne macht. Das wäre sicherlich etwas, wo man weiter drüber nachdenken kann. Aber ich glaube eben, Altersvorsorge insgesamt muss sich ändern und muss eben sich auch weiterentwickeln. Und es liegt in der Verantwortung eines jeden, da auch ein bisschen mehr zu tun.
Wir haben ja noch ein paar weitere Aspekte, wenn es um das Thema Altersvorsorge geht. Und zwar das Ganze nicht nur aus einer finanziellen Brille zu betrachten, sondern eben auch aus einem sozialen und gesundheitlich eben mental und physisch.
Ja.
Magst du das nochmal vielleicht erläutern?
Gerne. Also man kann sich das so ein bisschen wie so ein Haus der Vorsorge vorstellen. Und wenn man jetzt denkt, dass das Haus natürlich stabil stehen soll, dann braucht es an sich verschiedene Pfeiler. Wenn wir so 3 oder 4 Pfeiler haben, dann könnte man sagen, einer ganz klar ist der finanzielle Pfeiler. Das ist eben das Materielle, dass du da fürs Alter gut vorgesorgt hast. Dann aber sicherlich auch das Mentale, dass du geistig fit im Kopf bist und das Physische, also dass deine Gesundheit einfach da ist und du was dafür getan hast. Und was viele eben unterschätzen, ist auch der soziale Aspekt. Also das ist noch so gut, wenn du lange arbeitest und dann in Ruhestand gehst. Aber das ist wirklich, wenn du sozial nicht vorgesorgt hast und dir ein soziales Netz gespannt hast und dir überlegt hast, wie du deinen Ruhestand eigentlich verbringen willst. Das denkt man nicht, aber das ist wirklich etwas, wo man rechtzeitig mit anfangen muss, denn Alterseinsamkeit ist wirklich eine Riesenherausforderung und da sollte man darauf vorbereitet sein.
Ja, das bringt einem das viele Geld, wenn man dann doch ein Pflegefall wird. Also ich glaube gerade Gesundheit auch. Also es wird immer so abgetan, so ja, du musst halt ein bisschen fit bleiben, aber damit kann man ja, also mit dem fit bleiben, wahnsinnig viel dafür tun, dass man halt dann eben auch noch Spaß im Alter hat und das Geld auch ausgeben kann und noch reisen kann, alleine wohnen kann.
Ja, das stimmt. Also es ist mit auch die höchste Sterbewahrscheinlichkeit, die uns beiden im Leben bevorsteht, ist wirklich in dem Jahr, wo wir in Ruhestand gehen.
Ja, weil man dann plötzlich so träge wird. Total. Dieses alte Sprichwort, wer rastet, der rostet, aber es ist halt eben echt was dran.
Naja, und das ist halt auch nicht einfach. Ich meine, stell dir vor, man arbeitet jetzt irgendwie, egal ob wir oder jetzt andere, irgendwie 8 Stunden pro Tag und du hast deine Identifikation über deine Arbeit, du hast die Anerkennung, du hast die Kollegen, das ganze Soziale und dann auf einmal fällt's weg. In den ersten Monaten ist das noch interessant, ein bisschen länger zu schlafen, ausgiebig zu frühstücken, ein bisschen shoppen zu gehen, aber dann nur passiv RTL 2 gucken, reicht wahrscheinlich dann doch den wenigsten aus.
Ja. Und wie wichtig eben auch so Freundschaften und soziale Kontakte für die Gesundheit sind, haben ja auch schon zigtausend Studien herausgefunden.
Total, ja. Also insofern, ja, vielleicht auch.
Sollte man sich tatsächlich wirklich aktiv einen Plan machen, was man tut, wenn man in Rente geht und das letzte Lebensdrittel dann aktiv gestalten.
Genau, also wirklich auch zusehen, dass man entsprechend da vorgesorgt hat. Sei es irgendwie schon rechtzeitig anfangen, sich ein Hobby zu suchen, wo wir übrigens auch mal einen Podcast zu gemacht haben, sich Gedanken zu machen, wie kann ich ehrenamtlich aktiv sein, auf die Familie nochmal näher zu gehen und da irgendwelche Sachen übernehmen. Das sind wirklich Dinge in diesem sozialen Bereich, die wichtig sind, genauso wie natürlich das Körperliche und das Mentale. Ayan, aber zum Schluss, bevor wir durch sind, natürlich ganz schnell noch die Frage, was machst du eigentlich in deinem jungen Jahr Leben schon fürs Alter? Gibt es da schon was?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, klar, die gesetzliche, eine private, betrieblich, was das Finanzielle angeht. Ne? Und für das ganze Soziale hoffe ich ja, dass meine Kinder mich dann auf Trab halten, wenn ich alt bin.
Sehr schön.
Und bei dir?
Sehr ähnlich. Also einerseits haben wir eher auf Immobilien gesetzt und haben gesagt, Mensch, das ist etwas, was man im Alter dann vielleicht vermieten kann oder vielleicht auch verkaufen kann, um dann noch irgendwie die Rente aufzustocken. Ja, wir haben auch ein bisschen was in so ETFs gemacht und das uns mal angeguckt, dass das vielleicht noch ein Teil sein kann. Ansonsten bin ich in meinem Alter, ich muss Sport treiben. Das ist nicht mehr nur freiwillig, sondern ich tue wirklich da, versuche was zu tun dafür. Und dann eben das Soziale, indem ich versuche, Freundschaften zu pflegen, Familienkontakte zu pflegen und einfach da noch irgendwie dranbleibe. Es gibt immer so eine Faustregel, die ich mal gesagt habe, ich versuche Freunde zu haben, die sowohl 10 Jahre älter als auch 10 Jahre jünger sind, um dann nicht alleine alt zu werden.
Breit gestreut, ne?
Breit gestreut.
Sehr schön.
In diesem Sinne, also plan fürs Alter vor, auf verschiedene Säulen solltet ihr setzen und wenn ihr dazu noch Fragen habt, meldet euch gerne. Ansonsten schaut in die Shownotes rein, da setzen wir wie immer dann den Chart der Woche rein und noch einige Informationen.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftungfuerzukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.